April 1945. Sowjetische Truppen waren ins Burgenland eingedrungen und hatten am 2. April Wiener Neustadt erobert. Wien wurde zum Verteidigungsbereich erklärt. Am 7. April erreichten die Sowjets den Wiener Stadtrand. Am 13. April erließ Marschall Stalin einen Tagesbefehl anlässlich der Einnahme und Befreiung der österreichischen Hauptstadt. Die abziehenden SS-Verbände hatten in Wien ein Chaos hinterlassen. Brücken waren gesprengt worden, Parkanlagen verwüstet, überall brannte es. Der Stephansdom wurde noch in den letzten Kampftagen zerstört. Aber schon waren mutige Männer mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Im Palais Auersberg fanden sich die Männer der Widerstandsbewegung O5 zusammen, im Schottenstift, im Rathaus und in so manchen Privatwohnungen arbeitete man an den ersten vordringlichen kommunalen Aufgaben, aber auch für die Zusammensetzung der ersten Staatsregierung. Die erste freie Zeitung, das Neue Österreich, war am 23. April erschienen und am 27. April konstituierte sich die provisorische Staatsregierung unter Dr. Karl Renner mit Vertretern der drei antifaschistischen und demokratischen Parteien und erließ folgende Proklamation.
Angesichts der Tatsache, dass der Anschluss des Jahres 1938 nicht durch Verhandlungen von Staat zu Staat vereinbart und durch Staatsverträge abgeschlossen, sondern durch militärische Bedrohung von außen und den hochverräterischen Terror einer nazifaschistischen Minderheit eingeleitet, endlich durch militärische, kriegsmäßige Besetzung des Landes dem hilflos gewordenen Volke Österreichs aufgezwungen worden ist, und angesichts der Tatsache, dass die nationalsozialistische Reichsregierung Adolf Hitlers Kraft dieser völligen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Annexion des Landes das macht- und willenlos gemachte Volk Österreichs in einen sinn- und aussichtslosen Eroberungskrieg geführt hat, den kein Österreicher jemals gewollt hat, erlassen die unterzeichneten Vertreter aller antifaschistischen Parteien Österreichs ausnahmslos die nachstehende Unabhängigkeitserklärung. Die Demokratische Republik Österreichs ist wiederhergestellt und im Geiste der Verfassung von 1920 einzurichten. Der im Jahre 1938 dem österreichischen Volk aufgezwungene Anschluss ist null und nichtig. Zur Durchführung dieser Erklärung wird unter Teilnahme aller antifaschistischen Parteirichtungen eine provisorische Staatsregierung eingesetzt und vorbehaltlich der Rechte der besetzenden Mächte mit der vollen Gesetzgebungs- und Vollzugsgewalt betraut. Von diesem Tage an stehen alle Österreicher wieder im staatsbürgerlichen Pflicht- und Treueverhältnis zur Republik Österreich. Wien, den 27. April 1945.
Zunächst war aber die Freiheit noch meilenweit entfernt. Der alliierte Rat hatte die Gewalt über das ganze Land. Österreich war in vier Besatzungszonen geteilt, die eine gleichmäßige wirtschaftliche und politische Entwicklung arg behinderten. Hunderttausende Menschen strömten aus den Gefangenenlagern in die Heimat zurück. Flüchtlinge und Heimatlose kamen hinzu. Am 25. November 1945 fanden die ersten freien Wahlen zum Nationalrat statt. Das österreichische Volk bestätigte die Zusammenarbeit der beiden großen Parteien und Ingenieur Leopold Figl wurde erster Bundeskanzler der Zweiten Republik. Trotz Hunger, Not und unvorstellbarer Schwierigkeiten ging man mit unfassbarem Optimismus an den Wiederaufbau des Landes. Schon im Jahre 1948 wurde das erste ergreifende Fest gefeiert. Kardinal Theodor Initzer weihte den wiedererstandenen Dom von St. Stephan. Und am 26. April 1952 zog die neue Pummerin in Wien ein, die Demarkationslinie durchbrechend, ein Symbol der Zusammengehörigkeit und Unteilbarkeit des Landes.
Der heutige Tag ist in der Tat ein goldener Sonntag. Als wir vor 3 Jahren vor den Trümmern des Stephansdomes standen, haben viele von uns an einem raschen Wiederaufbau gezweifelt. Es ist fast ein österreichisches Wunder zu nennen, dass wir heute die Tore von St. Stephan wieder öffnen dürfen. In diesem Augenblick ist es mir Pflicht und Bedürfnis, nächst dem Allmächtigen, allen jenen zu danken, die durch ihre Arbeit und ihre Opfer mitgeholfen haben, dass der Dom wieder seiner Bestimmung übergeben werden kann.
Die dich in dieses Gotteshaus ruft, die Glocke, spendete das Land Oberösterreich. Dass dir den Dom erschließt, das Tor, das Land Steiermark. Der deinen Schritt trägt, den Steinboden, das Land Niederösterreich. In der du betend kniest, die Bank, das Land Vorarlberg. Durch die das Himmelslicht quillt, die Fenster, das Land Tirol. Die in festlicher Helle erstrahlen, die Kronleuchter, das Land Kärnten. An der du den Leib des Herrn empfängst, die Kommunionbank, das Burgenland. Vor dem deine Seele sich in Andacht neigt, den Tabernakel, das Land Salzburg. Das die heiligste Stätte des Landes behütet, das Dach, spendete im Verein mit vielen hilfreichen Händen die Stadt Wien.
An seinem 80. Geburtstag am 14. Dezember 1950 sprach Bundespräsident Dr. Karl Renner vor dem österreichischen Parlament. Es war sein großes politisches Bekenntnis.
Wir sind ein kleines Land, bewohnt von einem Volke, das unbestreitbar kulturell eine Gemeinschaft darstellt. Sichert uns die Selbstständigkeit und Freiheit unseres kleinen Staatswesens im Rahmen der Völkergemeinschaft, so wird das, was der ursprüngliche Gedanke der freien Nation verheißen hat, von uns erfüllt werden, ebenso gut, wie dies in der viersprachigen Schweiz unbestreitbar erfüllt ist. Dass dem so geschehe, dazu sind Sie, meine verehrten Männer und Frauen, als Vertreter des Volkes berufen und durch Ihre Wähler beauftragt. Darüber freilich, was im einzelnen Falle zu geschehen hat, besteht kaum jemals von vornherein Einigkeit. Beachten Sie, jeder Einzelne, bevor er zum Entschluss kommt, ringen in seiner Seele Gründe und Gegengründe. Nicht anders ist es in einem Volke. Es ist nicht nur unvermeidlich, sondern heilsam, dass in allen wichtigen Fragen Parteien sich scheiden, von denen jede zunächst in voller Offenheit und mit allem Nachdruck zu ihren Auffassungen und Interessen steht. Dies ist indessen nur die eine Hälfte Ihres Auftrags. Zugleich sind Sie in diesem, durch nahezu ein Jahrhundert von schönen und traurigen Erinnerungen geheiligten Raum, zusammenberufen, damit aus den widerstreitenden Auffassungen das nach menschlichem Ermessen Richtige gefunden und zur gemeinsamen Tat werde. Dies die zweite, die wichtigere Hälfte Ihres Auftrags. Niemals vermesse sich das, was Partei, also Teil ist, zugleich das Ganze zu spielen und über alle anderen diktatorisch hinwegzuschreiten. Niemals die Mehrheit von heute, die Bedenken der Minderheit einfach in den Wind zu schlagen. Wenn jedoch irgend erreichbar, möge die Zusammenarbeit auf breitester Grundlage erstrebt werden. Das, verehrte Männer und Frauen, war seit den ersten Tagen öffentlicher Wirksamkeit meine Auffassung der Demokratie. Dies, die von mir seit der Jahrhundertwende vertretene Idee der nationalen Autonomie und der internationalen Gemeinschaft der Völker. Und an diesem für mich festlichen Tage, der mir zwei Menschenalter Erfahrungen zusammenzufassen gestattet, ist mein Wunsch und Rat, dass die gleiche Auffassung allezeit Ihre Arbeiten leiten möge.
Unablässig ging man an den weiteren Aufbau des Landes. Gewaltige Bauten der Energiewirtschaft, wie die Werke von Kaprun und Yps-Persenbeuk, wurden vollendet bzw. in Angriff genommen. Die großen Industrieanlagen bei Linz mit ihren fortschrittlichen Verfahren gestalteten sich bald zu einem großen Aktivum der österreichischen Wirtschaft. Und der Wiederaufbau des Straßennetzes und der Autobahnen sowie die Vollelektrifizierung der Bundesbahn waren dann weitere vielbeachtete Stationen des Wiederaufbaus. Das Ringen um den Staatsvertrag aber war die erste und wichtigste außenpolitische Aufgabe der österreichischen Regierung. 260 Sitzungen waren ergebnislos. Unzählige weitere Einzelverhandlungen blieben ohne Erfolg. Erst nach einer Note der österreichischen Bundesregierung vom 10. September 1953 an die vier Mächte gelang es Österreich, sich als gleichberechtigten Partner in die Staatsvertragsverhandlungen einzuschalten. Auf der Berliner Konferenz im Jahre 1954 wurde Österreichs Wunsch nach Abschluss eines Vertrages noch einmal tief enttäuscht. Außenminister Ingenieur Leopold Figl gab dieser Enttäuschung nach Abbruch der Verhandlungen beredten Ausdruck.
Herr Vorsitzender, meine Herren Minister, in Anbetracht der Situation zuerst ein Wort des Dankes dafür, dass Sie mir Gelegenheit gegeben haben, hier freimütig und ohne Einschränkung den Standpunkt Österreichs zu vertreten. So sehr wir diesen Akt des Respektes für unser Land schätzen, so können wir dennoch diese Konferenz nicht verlassen, ohne unserer größten Enttäuschung darüber Ausdruck zu geben, dass auch diese Konferenz uns nicht den von uns so sehr ersehnten Staatsvertrag gebracht hat. Das ganze österreichische Volk hat jede Phase dieser Konferenz mit größter Anteilnahme verfolgt und die Enttäuschung in meiner Heimat wird heute abends groß und nicht ohne Bitterkeit sein. Österreich wird seine mühevolle Aufbauarbeit unverdrossen fortsetzen. Es wird alles tun, um eine sichere Heimstätte der Freiheit zu bleiben. Es wird nicht aufhören, alles zu tun, um seine Selbstständigkeit und staatliche Unabhängigkeit endlich zu erreichen. Wir sind daher dafür, dass in Wien weiter verhandelt wird, weil wir wollen, dass damit die österreichische Frage nicht von der Tagesordnung der internationalen Debatte verschwindet. Alles, was wir tun können, ist zu hoffen, dass der Tag bald kommen möge, der dem österreichischen Volk seine volle Freiheit bringen wird.
Erst im Frühjahr 1955 zeigten sich die ersten Anzeichen eines weltpolitischen Klimawechsels. Die Rede Außenminister Molotows vom 8. Februar deutete die Möglichkeit an und die österreichische Bundesregierung ergriff ihrerseits die Initiative. Es konnte festgestellt werden, dass Verhandlungen in Moskau erwünscht wären. Die österreichische Regierungsdelegation weilte vom 12. bis 15. April 1955 in Moskau. In Wien wurde dann am 15. Mai 1955 der Staatsvertrag unterzeichnet. Ein unvergesslicher Freudentag für das ganze Land.
Dieser Tag ist nicht wie die anderen. Fast hätten wir auch nicht mehr an ihn geglaubt. Nicht nur, weil wir 10 Jahre lang auf ihn gewartet haben, sondern auch wegen der dramatischen Endbesprechung an der Botschafterkonferenz, über denen das beängstigende Dunkel von Geheimbesprechungen lag. Noch einmal fliegen die Nachmittage des Wochenanfanges an uns vorbei. Jeden Tag ab 5 Uhr Alarmbereitschaft, um unmittelbar nach dem guten Abschluss der Botschafterkonferenz Interviews mit den Mitgliedern der österreichischen Delegation aufzunehmen. Und 3 lange Nachmittage wartete man umsonst. Jede Stunde brachten wir das Bundeskanzleramt mit unseren Anrufen zur Verzweiflung. Aber es waren nicht die Anrufe von ungeduldigen Reportern. Es war die Angst, es könnte sich im allerletzten Augenblick noch etwas zwischen uns und die Freiheit schieben. Am Morgen nach dem Abschluss der Konferenz rief mich ein deutscher Sender an und bat um eine Reportage von den auf den Straßen tanzenden und singenden Wienern. Eine falsche Meldung, die in vielen Ländern auftauchte. Nein, die Wiener haben damals nicht getanzt. Ihre Freude war stiller und vielleicht waren sie auch immer noch ungläubig. Ist das nicht natürlich, nach dieser endlos langen Wartezeit einerseits und den überstürzten Vorbereitungen der letzten Tage andererseits? Oft und oft hatte man den Eindruck, die Menschen fassen noch gar nicht, was geschieht. Aber jetzt ist es endlich soweit und wir befinden uns im großen Marmorsaal des Schlosses von Prinz Eugen. In weniger als einer halben Stunde soll der Schlussstrich unter eine allzu lange Besatzungszeit gezogen werden. Und jetzt erhebt sich der österreichische Außenminister.
Ich bitte Sie, es nicht als eine übliche Phrase zu betrachten, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass ich Sie im Namen der österreichischen Bundesregierung und des ganzen österreichischen Volkes mit freudig bewegtem Herzen aufrichtigst begrüßt habe. Ein 17 Jahre lang dauernder, tornenvoller Weg der Unfreiheit ist beendet. Die Opfer, die Österreichs Volk in den Glauben an seine Zukunft gebracht hat, haben nun ihre Früchte getragen. Ich danke Ihnen allen, meine Herren Außenminister, für die Bereitschaft und für den guten Willen, den Sie in den nunmehr unterzeichneten Vertrag bekundet haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Vertragsinstrument den Ausgangspunkt einer neuen und glücklichen Epoche der österreichischen Geschichte darstellen wird, die sich künftig unter dem Zeichen einer Politik der Neutralität und Unabhängigkeit gegenüber allen Staaten entwickeln wird. Österreich wird nunmehr als freier und souveräner Staat seinen Platz in der großen Familie der Völker einnehmen und in aktiver Mitarbeit in den weltumfassenden internationalen Organisationen alles daran setzen, um seinen Beitrag für die internationale Verständigung und den Frieden zu leisten. Und es zeigt die große Tradition der österreichischen Handwerkskunst, dass dieselbe Firma, die bereits die Verträge von 1815 beim Wiener Kongress gebunden hat, auch heute dieses neue Vertragswerk handwerklich hergestellt hat. Mit dem Dank an den Allmächtigen haben wir den Vertrag unterzeichnet. Und mit Freude künden wir heute, Österreich ist frei.
Die Herren, Bundeskanzlerrat tritt auf die Außenminister zu und geleitet sie jetzt auf die Terrasse.
Soeben hat Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten, Ingenieur Fiegel, die Worte gesprochen, Österreich ist frei. Und eine viel tausendköpfige Menge füllt jetzt den Platz am Belvedere. bis hinunter zum Schwarzenberg-Palais. Und die große Flügeltür in der Mitte des Balkones öffnet sich nun. Die Wiener schwenken die vielen tausenden Fähnchen. Und jetzt betritt als erster Ingenieur Figel mit Außenminister Molotow den Balkon. Dann neben ihm sehen wir Mitglieder der österreichischen Bundesregierung, den Außenminister Macmillan und John Foster Dulles, Bundeskanzler Raab und die Botschafter. Die Außenminister haben ihre Taschentücher gezückt und winken zu. Bundesminister Figel zeigt jetzt das Vertragswerk her mit den Siegeln. Er zeigt den Wienern, dass der österreichische Staatsvertrag unterschrieben ist.
Anlässlich der Ratifizierung des Staatsvertrages sprach Bundeskanzler Ingenieur Julius Raab am 27. Juli 1955 die Schlussworte gleichsam zu diesem Kapitel.
Vor wenigen Stunden ist die letzte der fünf Ratifikationsurkunden in Moskau hinterlegt worden. Gemäß Artikel 38 des Staatsvertrages tritt damit dieser Vertrag in Kraft. Mit heutigen Tage beginnt daher die 90-tägige Frist für den Abzug der Besatzungstruppen zu laufen. Auf dem Wege zur Erreichung unserer vollen Freiheit und Souveränität ist nach dem 15. Mai, dem Tag der Unterzeichnung des Staatsvertrages, der heutige Tag, an dem dieser Vertrag in Kraft tritt, das zweite für Österreich wichtige und historische Datum. Das dritte wird nach 90 Tagen, dem Tag, da der letzte fremde Soldat österreichischen Boden verlassen haben wird, gesetzt werden. Von heute an hat aber schon die österreichische Bundesregierung die volle Handlungsfreiheit. Der Alliierte Rat ist aufgelöst, das Kontrollabkommen außer Wirksamkeit gesetzt. Im fortschreitenden Maße werden die fremden Truppen von nun an unser Land verlassen. Mit dem heutigen Tage beginnt die Liquidierung eines Zustandes, der für ein Kulturvolk wie das österreichische absolut unwürdig war. Nur wer den unbändigen Freiheitswillen des österreichischen Volkes durch all die Jahre fremder Besetzung erlebt hat, kann ermessen, welche Genugtuung das österreichische Volk heute empfindet. Wir haben den unbändigen Jubel erlebt, mit dem ganz Österreich den 15. Mai, den Tag des Abschlusses des Staatsvertrages, gefeiert hat. Wir erleben den heutigen Tag mit der stillen Freude, dass das Schwert endgültig gesichert ist, und mit dem stolzen Gelöbnis, dass wir uns würdig erweisen werden der endlich errungenen Freiheit, würdig der großen Opfer, die wir für sie gebracht haben, und entschlossen, sie auch in Zukunft zu wahren. Wir wissen uns einig in diesem Willen und sind überzeugt, dass der Weg in die Freiheit